zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden gemeinsam durch Blut warten. Wir werden der Vernichtung der Erde nicht nur einmal, sondern zählt man die verschiedenen Visionszyklen der Offenbarung zusammen, mindestens dreimal beiwohnen. Wir werden erschrecklichen Gestalten begegnen und Schlachten kosmischen Ausmaßes miterleben. Und wir werden, wo das Ziel schon ganz nahe scheint, immer wieder ein Aufbäumen der dunklen Kreaturen mit ansehen müssen. Aber wir werden eben auch Sonnenaufgänge von gigantischer Schönheit erleben. Glücksmomente, für die es menschlich gesprochen keine Worte, wohl aber Bilder gibt. Wir werden die schönsten und die reichsten Gottesprädikationen aus dem Mund von Engeln und himmlischen Chören hören. Und wir werden am Ende angekommen, die kristallklare Luft der himmlischen Gottesstadt atmen, die aus Edelsteinen erbaut ist. So polar, so konträr ist die Johannesapokalypse. Sie ist die mit Sicherheit schönste, aber auch hässlichste Schrift des gesamten Neuen Testaments. Sie tröstet und sie entsetzt. Und mit diesem ersten grundlegenden Vortrag möchte ich Sie in die Welt der Apokalyptik und der Johannesapokalypse einführen, ganz grundlegend, basishaft, ohne schon in die forschungsgeschichtlichen Verästelungen und Fragestellungen der Apokalypseforschung aufzubrechen. Dieses erste Referat soll um folgende Punkte kreisen. Zunächst ein Wort zur Apokalyptik, zur Apokalypse, zum Verfasser unserer Schrift, zu den Adressaten, zum Aufbau, um gut orientiert zu sein und am Ende dann einige wenige Leseschlüssel, die ich als hilfreich empfunden habe in der Begegnung mit der Johannesapokalypse. Zunächst einmal ein erster Punkt, soll es um den Hintergrund gehen, also wenn Sie so wollen, die Denkvoraussetzungen der Johannesapokalypse, um die geistesgeschichtliche Strömung, um die Haltung der Apokalyptik. Was ist Apokalyptik und was sind Apokalypsen? Dabei muss man zunächst einmal festhalten, unser heutiges Verständnis von Apokalypse unterscheidet sich fundamental von der biblischen Vorstellung einer Apokalypse oder eben dem denkerischen Hintergrund der Apokalyptik. Unter einer Apokalypse verstehen wir zeitgenössisch heutzutage gemeinhin Untergang, Grauen, Katastrophe. Der Duden, das Deutsche Wörterbuch, fügt noch hinzu, dass eine Apokalypse nicht mehr steigerungsfähig ist. Sie können also keinen Komparativ, keinen Superlativ aus einer Apokalypse bilden. Das ist schon das Grauen schlechthin. Wenn Sie an den Film denken, Apocalypse Now, der im Vietnamkrieg spielt, von einer Schreckensherrschaft quasi erzählt an der kambodschanischen Grenze, dann trifft das ziemlich gut unsere zeitgenössische Vorstellung von einer Apokalypse. Das Grauen, der Untergang, die Katastrophe schlechthin. Auch die biblische Apokalyptik erwächst einer Krise. Die ersten Spuren im Alten Testament unter Antiochus dem IV. Epiphanes, also im 2. Jahrhundert vor Christus, der die radikale Hellenisierung betreibt und der damit weite Teile der jüdischen Bevölkerung in die Krise stürzt. Also die apokalyptische Flamme entzündet sich in der Krise. Pinchas Lapid nennt die Apokalyptik einmal eine endemische Krankheit, im Zuge derer sich eine akute Entzündung der jüdischen Hoffnungsorgane manifestieren würde. Also eine endemische Krankheit, nicht pandemisch, sondern endemisch in begrenztem Umfang, lokal, regional, in Krisenzentren. Die Apokalyptik, das Denken, das Phänomen entzündet sich an der Krise. Aber im Zuge dieser Krise schwillt alles an, wird fuchsfeuerrot, gesteigert, manifest, was das Judentum an Hoffnung zu bieten hat. Also nicht nur die Krise ist radikal, sondern auch die Hoffnung, die in dieser Krise aufgerufen wird. Das Besondere der biblischen Apokalyptik, so könnte man sagen, ist die Theozentrik. In der Krise blickt sie radikal auf Gott und erwartet alles von ihm. Und hier unterscheidet sich unser Sprachgebrauch heutzutage von dem, was wir in der Bibel an Apokalypsen, an apokalyptischen Merkmalen, an apokalyptischem Denken haben. Das ließe sich schön veranschaulichen mit jener Kurzgeschichte von Friedrich Dürrenmatt, Der Tunnel. Und Friedrich Dürrenmatt schafft also eine Kurzgeschichte mit zwei verschiedenen Schlüssen. Die erste Fassung stammt aus dem Jahr 1952 und Dürrenmatt ändert dann den Schluss dieser Kurzgeschichte 1978 und im Grunde genommen spiegeln sich zwei apokalyptische Vorstellungen darin. Der Plot, die Erzählung, ist schnell zusammengefasst. Es handelt sich, wie bei Dürrenmatt, immer um den größtmöglich anzunehmenden Unfall, um eine Katastrophe, also es gibt kein Happy End. Und in der Geschichte stürzt ein Zug in einen breiten Tunnel und wird am Ende zerschellen. Also dieses Ende ist vorgegeben, ist klar, die Katastrophe ist unausweichlich. Und Dürrenmatt schildert, während der Zug also in diesen Brunnenschacht stürzt, ein Zwiegespräch zwischen einem jungen Mann und dem Zugführer im Cockpit des Zuges. Also Dürrenmatt lässt quasi in Zeitlupe die letzten Momente, die letzten Gesprächsfetzen der Katastrophe ins Auge sehend quasi Revue passieren. Und die erste Fassung dieser Kurzgeschichte 1952 endet mit einem Zwiegespräch zwischen dem Zugführer und dem jungen Mann. Was sollen wir tun? Schrie der Zugführer noch einmal, worauf der 24-Jährige, ohne sein Gesicht vom Schauspiel abzuwenden, während die zwei Wattebüschel durch den ungeheuren Luftzug, der nun plötzlich hereinbrach, pfeilschnell nach oben in den Schacht über ihn fegten, mit einer gespenstischen Heiterkeit antwortete: Nichts. Gott ließ uns fallen, und so fallen wir denn auf Gott zu. Biblische Apokalyptik. Sie könnten genauso das Herbstgedicht von Rainer Maria Rilke nehmen. Alles fällt und in allem Fallen ist einer, der alles Fallen unendlich sanft in Händen hält. In der Krise, in der Katastrophe lenkt die biblische Apokalyptik den Blick auf Gott, der am Ende steht. 1978 ändert Dürrenmatt das Ende dieser Kurzgeschichte. Es klingt immer noch mit einem Zwiegespräch zwischen dem Zugführer und dem jungen Mann aus, der ebenso mit einer gespenstischen Heiterkeit antwortete: Nichts. Punkt. Gott ist gestrichen. Die Katastrophe ist absolut. Sie rechnet nicht mehr mit Gott. Und so bleibt das letzte Wort allein dem Untergang. Apokalyptik. Weil in dieser Hinsicht so ein Vergleich geholfen, wenn Sie sich ein Hochhaus vorstellen, das gesprengt werden soll, wie Sie es so aus Filmen kennen. Der Sprengmeister legt die Dynamitstangen an den Fundamenten des Hochhauses an. Sie werden verkabelt und irgendwann drückt der Sprengmeister den roten Knopf. Rauch steigt auf, die Fundamente sind zerstört, explodiert. Aber für eine Millisekunde scheint das Hochhaus noch aufrecht zu stehen, wie wenn die Schwerkraft erst Luft holen müsste und dann stürzt das Hochhaus in sich zusammen. Und diese Millisekunde zwischen der Sprengung des Hochhauses und dem Zusammensturz des Hochhauses, das ist die Zeit der Apokalyptik. In dieser Millisekunde werden bildlich gesprochen Apokalypsen geschrieben. Das ist in Johannes-Offenbarung so. Er kündigt den Sturz an, den Untergang, den Niederfall. Da ist nichts mehr zu machen, du kannst nicht gesprengte Fundamente rekonstruieren, wieder ergänzen. Das Haus wird stürzen, das Haus wird fallen, keine Frage, nur eine Frage der Zeit. Aber am Ende, so heißt es dann in der Johannes-Apokalypse, wenn sich der Rauch verzogen hat, wird Neues sichtbar. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Und Johannes zieht aus diesem Denken, aus diesem Beobachten auch lebenspraktische Folgen. Wenn das Haus quasi im Kern schon zerstört ist, rennt man nicht in ein gesprengtes Haus, sondern er fordert die Adressaten auf: Verlass die Stadt, mein Volk, damit du nicht mitschuldig wirst an ihren Sünden und von ihren Plagen mitgetroffen wirst. Also das apokalyptische Grundgefühl der Johannes-Offenbarung, das zu lebenspraktischen Konsequenzen die Adressaten motiviert auffordert. Dem Wortsinn nach bedeutet das Wort Apokalypse von griechisch Tokalyma, Decke, Schleier, Apokalypto, Apokalypsis, eine Entschleierung, eine Entdeckung, eine Offenbarung. Und dabei enthüllt, man könnte das verlängern und ergänzen, die Apokalypse in der Regel gleich mehrere Dinge gleichzeitig. So etwa das wahre, das aus der Haltung des Sehers herausgesprochene böse Wesen der Gesellschaft. Wenn Sie an Offenbarung 17 denken, also jene Vision von der Hure Babylon, der ja quasi die Maske vom Gesicht gerissen wird. Also Johannes staunt, ein großes Erstaunen, ist fasziniert von der Attraktivität des Römerreichs, personifiziert in dieser auf einem Tier reitenden Hure. Und dann im zweiten Schritt, der Engel deutet ihm quasi das Geheimnis dieser Frau, wenn er sagt, was bist du erstaunt, ich will dir das Geheimnis der Frau und das Geheimnis des Tiers mit den 7 Köpfen und den 10 Hörnern, auf dem sie sitzt, enthüllen, ist Johannes baff erstaunt über das morbide Gerippe, über die Blutrünstigkeit, die sich hinter diesem Geschmeide zeigt. Also eine Enthüllung, eine Offenbarung der wahren Identität. Oder die Geschichtshoheit Gottes, die enthüllt wird in Sätzen wie, ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott der Herr, der ist und der war und der kommt. Also eine Drei-Zeiten-Formel, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft sind umspannt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Und auch die kommende Gerechtigkeit, dieser Gerechtigkeitsoptimismus, die kommende Gerechtigkeit für die Opfer. Offenbarung 6,10, wie lange zögerst du noch, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, Gericht zu halten und unser Blut an den Bewohnern der Erde zu rächen? Eine Apokalypse, eine Entdeckung, eine Entschleierung. Insofern vielleicht schon als Leseschlüssel ist die Apokalypse durchaus ein Hoffnungs-, ein Trostbuch für Unterdrückte, für Geknechtete. Die Kontexte, in denen, sagen wir mal, die Auslegung, die Wirkungsgeschichte der Apokalypse manifest waren, waren zu allen Zeiten Unterdrückungskontexte. Denken Sie an die afroamerikanischen Spirituals, Gospels, Motive der Apokalypse, die dort anklingen. The Book of Life, The Lamb, The Last Judgment, The City of God. Also apokalyptische Motive, die in Unterdrückungskontexten quasi Fuß fassen. In Kontexten der Sklaverei, der Apartheid, in den lateinamerikanischen Basisgemeinden, wo die Apokalypse breitflächig rezipiert wird, in den Konzentrationslagern, wo Ausgaben der Apokalypse gefunden wurden. Die Apokalyptik also ein Phänomen, eine Denkwelt, ein Gedankengut, der Begriff, eigentlich ein Kunstbegriff, 1832 von Lücke geprägt, Apokalyptik, ein Phänomen, ein Gedankengut, das in Krisenzeiten auftritt, das im jüdisch-christlichen Traditionssturm beheimatet ist. Wir haben frühjüdische Apokalypsen, aber wir haben genauso Apokalypsen aus anderen Kulturkreisen, aus Persien, aus Ägypten etc. etc. Und dabei, die Apokalyptik entzündet sich in der Krise, ist es gar nicht mal entscheidend, ob die Krise objektiv wahrnehmbar ist, historisch nachvollziehbar, begründbar ist. Es reicht die subjektive Wahrnehmung, auch in unserem Fall, werden wir noch drauf kommen, dass man von einer flächendeckenden Verfolgung der Christen, wie die Visionswelt auf den ersten Blick vielleicht den Anschein erwecken mag, von einer flächendeckenden, massiven Verfolgung der Christen zur Abfassungszeit der Johannes-Offenbarung gar nicht ausgehen kann. Auch Johannes kennt nur einen Märtyrer, so bedauerlich das ist, in einem Sendschreiben, Offenbarung 2,13, Antipas. Eine flächendeckende Verfolgung ist nicht anzunehmen, aber die subjektive Wahrnehmung der Situation riecht für unseren Autor nach Krise. Also eine große Forscherin in Sachen Johannes-Offenbarung, Adela Yarbrough-Collins, spricht von einer perceived crisis, einer wahrgenommenen, einer angenommenen Krise. Also da hört Johannes das Hüsteln der römischen Flöhe, die Unterdrücker, und gibt vor, als sei das ein ausgewachsener Keuchhusten. Also das ist eine subjektive Wahrnehmung, die er als Krise empfindet und als solche darstellt. Und das literarische Produkt dieser Denkwelt der Apokalyptik sind Apokalypsen, die verfasst werden, die sich auch gattungskritisch klassifizieren lassen, nach standardisierten Elementen. Zu einer Apokalypse gehören in der Regel Visionen und Auditionen, manchmal auch die Pseudepigraphie, also die fälschliche Zuschreibung oder die Inanspruchnahme eines großen Namens der Vergangenheit als Autor, der Deuteengel, der Versiegelungsauftrag, die Zahlensymbolik 666, 144.000 im Fall der Johannesapokalypse. Also das wären einige wenige Kriterien, Merkmale, um dann diese schriftlichen Zeugnisse zu klassifizieren, zu bestimmen, die Apokalypsen. Schauen wir in einem zweiten Schritt auf den Verfasser. Da tun wir uns im Vergleich zu anderen Schriften des Neuen Testaments, würde ich sagen, relativ leicht und darf annehmen, dass die Bezeichnung, die wiederholt in der Apokalypse genannt wird, Offenbarung 1, 1, 4, 9 und am Ende 22, 8, Johannes hat dieses Buch verfasst, orthonym ist, also es besteht kein Zweifel, dass das ein Kunstname wäre, fälschliche Inanspruchnahme eines Namens, eines Titels. Also orthonym, unser Name, unser Verfassername heißt Johannes. Er nennt keine weiteren Amtstitel. Er ist also anscheinend in den Gemeinden bekannt und verfügt auch über ausreichend natürliche Autorität, um in den Gemeinden, gerade in diesen sieben Einzelbriefen, in den Kapiteln 2 und 3, zu ermahnen, zu trösten, zu motivieren. Er kennt die Situation der Adressaten, diese Gemeinden im Westen der heutigen Türkei. Er nennt konkrete Gebäude, konkrete Personengruppen. Er weiß um das Schicksal, um das Wohl und Wehe der Gemeinde. Er dürfte ein Wanderprediger, ein Wandermissionar sein, der dort in dieser Region gewirkt hat. Tertullian weiß, spricht davon, dass er zeitlich befristet auf Ephesus war, und zwar in Insulam Relegatur. Also keine dauerhafte Deportation auf die Insel, sondern eine zeitlich befristete Verbannung. Wenn Johannes also schon im ersten Kapitel sagt, ich war wegen des Wortes Gottes auf Patmos. Man diskutiert in der Forschung etwas, was das heißen soll, was das heißen kann, wegen des Wortes Gottes. Für eine Missionierung ist die Insel eigentlich zu klein, dass er also dort zu Verkündigungszwecken unterwegs gewesen wäre. Manche verweisen auch darauf, dass der griechische Ausdruck dia ton logon tou theou, also wegen des Wortes Gottes, also dia mit Akkusativ, nicht so sehr das Ziel, den Zweck, sondern den Grund angibt, dass er also wegen des Wortes Gottes leidend sich auf der Insel Patmos befindet. Er ist beheimatet im alttestamentlich-frühjüdischen Traditionsstrom. Wenn man so zählt, gibt unterschiedliche Statistiken, aber mehr als 500 Anspielungen und Zitate finden sich in der Johannesapokalypse auf das Alte Testament, auf die prophetische Literatur, auf die Psalmen. Also 500 Zitate, das ist eine ansehnliche Menge und man kann da schon so auf die Herkunft, die Entstehung der Apokalypse blicken, wie entsteht die Johannes-Offenbarung. Da gibt es die steilsten Thesen. Also was muss man nehmen, um fuchsfeuerrote Drachen am Himmel zu sehen, um zu solchen Visionen zu gelangen? Mit 500 Zitaten aus dem Alten Testament könnte man wohl sagen, die Apokalypse findet zwischen Buchrollen statt. Johannes liest die große prophetische Literatur des Alten Testaments. Er blickt auf die Zeitgeschichte seiner Adressaten. Er blickt darauf als Christ, als jüdischer Christ, als christlicher Jude. Verschiedene Bildebenen, die in seinem Buch zusammenfließen. Seine Visionen sind quasi zum Buchstaben geronnene Aha-Erlebnisse, Lektüre-Eindrücke, Lektüre-Prozesse, die man angeben kann. Er ist nicht mit dem Verfasser des vierten Evangeliums identisch, dessen Name Johannes sowieso nicht erwähnt wird im Evangelium selbst. Der Tradition nach wurde er als identisch mit dem Verfasser gesehen, aber sowohl Sprache wie Stil, wie Eschatologie und vor allem auch, dass sich Johannes, unser Seher, der Johannes Apokalypse selbst ja nicht mit dem Titel Apostel belegt, sprechen da dagegen, zumal die Apostel auf den Grundsteinen der Gottesstadt stehen, also eine Größe der Vergangenheit sind. Und er nicht einer davon. Also er blickt auf diese Ära, auf diese Zeit zurück und nennt sich nicht selbst Apostel oder als einen der Zwölf, wie er sich vorstellt. Zu den Adressaten. Relativ einhellig wird man darüber diskutieren müssen noch, die Johannes-Offenbarung an das Ende des ersten Jahrhunderts, würde ich schon sagen, mit dem Mainstream der Forschung datiert, an das Ende der Regierungszeit von Kaiser Domitian, der 81 bis 96 regierte. Es gibt so Diskussionen dann, die Johannes-Offenbarung ins zweite Jahrhundert hinein zu verlagern, aber auch noch früher zu datieren, schon unter Nero. Da gibt es verschiedene Elemente, auch von der Sprache, die verwendet wird, um eben auf diese Datierung Ende des ersten Jahrhunderts zu kommen. Diese Datierung fand auch schon in der alten Kirche große Zustimmung. Die Valenz wäre dann wieder eigens zu diskutieren, aber wenn Irenäus etwas schreibt, denn sie, die Johannesapokalypse, wurde auch nicht vor langer Zeit geschaut, sondern fast in unserem Zeitalter am Ende der Regierungszeit des Domitian. Oder Euseb in der Kirchengeschichte, als nach der 15-jährigen Regierung von Domitian Nerva die Herrschaft übernommen hatte, fasste der römische Senat den Beschluss, dem Domitian seine Ehrentitel zu entziehen, also quasi mit einer Damnatio Memoriae zu belegen und die ungerecht Verbannten nach Hause zurückzurufen unter Zurückerstattung ihres Vermögens. So berichten die Geschichtsbücher der damaligen Zeit. Nach alter christlicher Überlieferung kehrte damals der Apostel Johannes aus seiner Verbannung auf der Insel zurück und nahm wieder seinen Aufenthalt in Ephesus. Also da wird einerseits natürlich die Identifikation vom Verfasser des vierten Evangeliums und dem Verfasser der Johannesapokalypse hergestellt und auch mit dieser Lokaltradition Ephesus verbunden. Und in einem ersten großen Apokalypse-Kommentar, Viktorin von Petau: Man muss, sagte er, wieder predigen, das heißt prophetisch reden unter den Völkern, in den Sprachen und Nationen, das heißt, da ja Johannes, als er dies sah, auf der Insel Patmos war, in Ketten verurteilt von Caesar Domitian. Die Adressaten am Ende des ersten Jahrhunderts sind relativ klar zu benennen durch die Adressierung in den Kapiteln 2 und 3 in diesen sieben Einzelbriefen, die an sieben einzelne Gemeinden gerichtet sind, von Ephesus über Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia bis nach Laodicea. Sieben Gemeinden im Westen der heutigen Türkei, in Kleinasien. Johannes beginnt diese Sendschreiben mit der Adresse an Ephesus, also quasi die Stadt, die dem Meer und Patmos am nächsten liegt. Und er beginnt dann im Uhrzeigersinn die Rundreise quasi entlang der Postleitzahlen, sieben einzelne Briefe von Ephesus bis Laodicea. Sieben darf dabei sicher als Zahl der Vollständigkeit, der Fülle gelten. Also er adressiert zwar sieben einzelne Gemeinden, aber gerade dieser Spruch am Ende, der da lautet, wer ein Ohr hat, soll hören, macht deutlich, dass auch ein Einzelschreiben an eine Einzelgemeinde für alle bestimmt ist. Und diese sieben Gemeinden von der Valenz der Zahl her, würde ich sagen, überhaupt repräsentativ stehen. Also das reduziert sich von der Botschaft, obwohl Lokalkolorit gebraucht wird, die Adressierung natürlich die Mahnung, Lob, Tadel, die nächste Einzelgemeinde betrifft, letztlich doch die Gesamtheit mit einem universalen Anspruch. In diesen Gemeinden rumort es, man kann drei Konfliktherde zumindest genauer fokussieren. Konflikte, die sich im Zusammenhang mit dem Kaisertum und dem Kaiserkult ergeben. Und da lässt sich so eine verstärkte Divinisierungsabsicht des römischen Kaisers, also gegen Ende der Amtszeit von Domitian, erkennen, wenn Sveton etwa schreibt, dass es eine Gepflogenheit war, Domitian darauf Wert legte, sich Dominus et Deus Noster in der brieflichen Korrespondenz nennen zu lassen. Unser Herr und Gott befiehlt. Und dann eigenartig, dass just dieser Ausdruck unser Herr und Gott in der Johannes-Offenbarung durchwegs Gott zugesprochen wird. Also wie so ein antithetischer Parallelismus, wie wenn Johannes quasi diesen kaiserlichen Titel aus dem Kaiserkult abziehen würde und auf Gott hin readressiert. Nicht der Kaiser in Rom, sondern Gott im Himmel. Also ein antithetischer Parallelismus. Ein Konflikt, der sich für die Christen daraus ergab, eben vor die Wahl gestellt zu sein, bei Prozessionen, Spielen, kultischen Feiern zu Ehren des Kaisers mitzumachen oder nicht. Und das war nicht nur von oben verordnet, von Seiten des Kaisers, sondern auch etwa sowohl bei Tacitus wie bei Sueton Hinweise darauf, dass die Gemeinden selbst sich darum bemühten, Kaiserkultmetropole zu sein, um sich wirtschaftliche, infrastrukturelle Vorteile zu sichern, in gutem Licht dazustehen. Also ein erster Punkt, der sicher das Zueinander, das Gegenüber, die möglichen Integrationen in die reichsrömische Gesellschaft oder die Abgrenzung von derselben betrifft, ein erster Konfliktherd in der Johannesapokalypse, Kaisertum und Kaiserkult. Auch ein Konflikt mit der jüdischen Synagoge, wobei man darüber diskutieren kann, wenn Johannes von der Synagoge spricht, was genau damit gemeint ist. Aber insgesamt gegen Ende des ersten Jahrhunderts, würde ich schon sagen, trennen sich die Wege aufgrund der Interpretation der Schrift, des Christusbekenntnisses, einer sich stärker entwickelnden eigenen Glaubenspraxis, werden Christen unterscheidbar und verlieren damit auch gesellschaftliche positive Wahrnehmungsfaktoren. Das ist jetzt keineswegs antijüdisch zu verstehen, die Johannesapokalypse. Wir werden also hier ein schroffer Antijudaismus von Seiten des Sehers gegen die Juden propagiert würde. Das sind eher, glaube ich, auch innerjüdische, christlich-jüdische, jüdisch-christliche Diskurse. Aber hier zeigt sich so ein zweiter Konfliktherd. Und der dritte Konfliktherd, der in den Gemeinden selbst zu lokalisieren ist, die Frage nach der Integration in die reichsrömische Gesellschaft. Wie viel tut uns gut an Assimilation, an Integration und wie viel Abgrenzung und Isolation ist umgekehrt notwendig? Also stellen Sie sich das durchaus konkret vor, in der Lebenswelt der Christen, wie viel mögliche gesellschaftliche Begegnung tut uns gut? Ein kleiner Fischer in Ephesus, der einen Handwerksbetrieb da unterhält, sich gerne in einer Handwerksgilde engagieren möchte, aber eben der Patron dieser Handwerksgilde, Poseidon oder ein anderer römisch-griechischer Gott ist, kann ein Christ damit tun? Fleisch, großes Stichwort in Johannes-Apokalypse, Götzenopferfleisch, das in den Tempeln den Götzen geopfert wurde, wieder in den Verzehr gelangte, in den tempeleigenen Metzgereien oder Restaurants. Also konnte es nie ganz sicher sein, Fleisch vor dir zu haben, das in irgendeiner Verbindung mit dem Kult der griechisch-römischen Götter steht. Wie entscheidest du dich? Kannst du dieses Fleisch verzehren? Ist nicht ansteckend? Oder sollst du davon Abstand nehmen, aufgrund deines Bekenntnisses zu Christus? Also eine Spannung, die durch die Gemeinde verläuft, die Johannes mit wenig schmeichelhaften Titeln auch belegt, den Nikolaiten, der Prophetin Isabel, er einen anderen gesellschaftlichen Kontrastvorschlag quasi vorlegt. Eines, wie gesagt, wäre noch zu bedenken, eine flächendeckende Verfolgung der Christen ist für die Zeit der Johannes-Offenbarung nicht anzunehmen, sondern es ist eher der gesellschaftliche Anpassungs-, der Assimilierungsdruck. Johannes überzeichnet, er hat das Vergrößerungsglas in der Hand, eine Radikalisierung der Wirklichkeit, so heißt es in einer Veröffentlichung. Er nimmt den Druck, die Stimmung wahr, die in der Luft liegt, die dann Jahrhunderte später, Jahrzehnte später traurige Wirklichkeit wird. Verschaffen wir uns viertens einen Überblick über den Aufbau. Im Endeffekt haben wir eine fortlaufende Erzählung vor uns, die von einem zum nächsten, von einer Vision und Audition zur anderen eilt. Eine fortlaufende Erzählung, die bewusst auch in einem wohl liturgischen Kontext, in einem gottesdienstlichen Rahmen auf die Verlesung am Stück angelegt ist. Das wird etwa schon deutlich, dass in Offenbarung 1 der Leser im Singular, in der Einzahl, und die Hörer im Plural selig gepriesen werden. Also einer, der liest, und viele, die hören, in einer gottesdienstlichen Versammlung. Zumindest scheint am Ende dann die Johannes-Offenbarung durch die Antworten, durch die Bilder, durch die Metaphern in einen gottesdienstlichen Rahmen überzugehen. Also eine fortlaufende Erzählung, auch wenn man in der Forschung natürlich versucht hat, einzelne Entwicklungsstadien aus der Offenbarung herauszuschälen, dass womöglich zu unterschiedlichen Zeiten, bei unterschiedlichen Gelegenheiten einzelne Teile der Schrift verfasst und dann zusammenkomponiert wurden, aber in der vorliegenden Form, und die Ergebnisse waren relativ mager, würde ich sagen, eine fortlaufende synthetische Erzählung vor uns. Mit einem Eingang, dem Titel, dann ein briefliches Formelement und einer ersten Vision, die Beauftragungsvision am Herrentag in Patmos, wo Johannes diesen Menschensohn gleichen sieht, inmitten der Leuchter mit dem fußlangen Gewand, mit dem Schwert aus dem Mund. Und dieser Menschensohn gleiche beauftragt ihn zum Abfassen dieser 7 Sendschreiben an die 7 einzelnen Gemeinden, die dann in Kapiteln 2 und 3 folgen, von Ephesus beginnend bis nach Laodicea. Mit Kapitel 4 findet sich eine gewisse Zäsur, der apokalyptische Hauptteil, der dann quasi das gesamte restliche Buch umfasst. Komm herauf und ich werde dir zeigen, was dann geschehen muss. Und dann folgt quasi eine zusammenhängende Visions- und Auditionsfolge. Das erste Bild des apokalyptischen Hauptteils ist der Thronsaal Gottes. Die Frage nach der Öffnung des Siegelbuchs. Und dann werden Siegel um Siegel geöffnet des Buchs. Eine erste 7er-Reihe, eine 7er-Vision. Daran schließt sich eine zweite an, die 7 Posaunen. Relativ in der Mitte der Apokalypse steht dann diese Vision vom Drachen und der Sonnenfrau in Offenbarung 12, um dann mit den 7 Zornesschalen und dem Untergang der Hure Babylon allmählich ins himmlische Jerusalem einzuziehen, quasi den Sieg Gottes zu feiern. Am Ende folgen Schlussdialoge, auch so ein gewisser Schutzumschlag für die Johannes-Offenbarung. Versiegle also einerseits das Buch nicht, es soll offen bleiben, aber es wird doch sanktioniert, nichts hinzuzufügen, nicht wegzunehmen. Das ist quasi so die Mahnung, die dann am Ende steht, und ein kurzer, wieder brieflich anmutender, aber aufs Ganze dann doch knapper Schlussgruß im letzten Vers. Wenn Sie es gerne noch etwas bildlicher hätten, dann diese Folie auch auf dem Handout, also das Vorwort. Man taucht quasi in die Apokalypse ein, wird über die erste Vision quasi auf Patmos geführt, ist ein Mitvisionär des Sehers. Man schaut ihm quasi über die Schulter, wie er sieht, wie er hört. Man verfolgt diese Visionen und Auditionen wie in Echtzeit, wiederholt, ich glaube gut 50 Mal dieses Wort Idu, siehe, mach die Augen auf, schau hin. Also man wird förmlich zu einem Mitvisionär des Sehers. Die 7 Sendschreiben, woran sich der apokalyptische Hauptteil dann anschließt, mit dem Thronsaal, mit dem Siegelbuch, und aus der jeweils letzten Einheit dieser 7er Reihe, aus dem letzten Siegel und aus der letzten Posaune, ergießt sich dann etwas Neues. Das ist gleichzeitig also der Andockpunkt für den weiteren Verlauf. Das geht also synchron ineinander über. Einige Leseschlüssel abschließend, nachdem Sie kurz schon über den Verlauf der Apokalypse orientiert sind, über die Apokalyptik, über den Seher, über die Adressaten, 3 kurze Leseschlüssel, um so quasi eine erste Vorstellung, denke ich, von der Funktion, vom Ziel der Johannes-Apokalypse zu haben. Ein erstes. Wie gesagt, setzt Johannes als Inszenierungsmodus seiner Schrift ja das Vorlesen und das Hinhören voraus. Im Grunde genommen schreibt Johannes nicht für die Augen, nicht für das private Studium, eigentlich gar nicht mal für Exegeten, ja, sondern für die, die hinhören, die also vom Inszenierungsmodus her die Schrift von A bis Z über das Ohr draufnehmen. Und es geht darum, die Bilder dann letztlich bei allem Verständnis, was es braucht, durch den zeitlichen Abstand, durch die fremde Denkart, die hinter dem Buch steht, die Bilder letztlich nicht nur akribisch mit Lineal und Bleistift zu dechiffrieren, sondern zu genießen, wahrzunehmen. Also so die eidetische Theologie, eine Theologie, die für die Sinne gemacht ist, für das Nachvollziehen, für die Emotionen. Man hat manchmal so versucht, dahinter zu blicken, die Tünche abzutragen, aber die Botschaft liegt gerade in der Tünche letztlich, in der Johannes-Offenbarung. In den Farben, in den Formen, in den Gerüchen, in der Faszination, in der Schrecklichkeit, die sich zeigt, im Abstoßen des Ganzen. Wenn Sie allein denken, im Himmel wird immer länger und immer lauter gesungen, die zahlreichen Hymnen, die ja dann eine liturgische Wirkungsgeschichte auch gezeitigt haben, diese zahlreichen Hymnen, die immer lauter, immer länger, auch von einem immer größeren Kreis in der Johannesapokalypse im Himmel, im apokalyptischen Hauptteil gesungen werden, aber auf Erden jedes Flötenspiel, in Babylon jedes Flötenspiel verstummt. Im Himmel wird immer mehr Weihrauch aufgelegt, auf Erden riecht alles nach verbranntem Fleisch. Die Kontraste, die Johannes-Offenbarung prägen, das himmlische Jerusalem, das am Ende kommt, und das irdische Babylon, die Hure Babylon und die Sonnenfrau. Also Kontraste, die den Blick des Lesers, der Leserin, der Hörerin, des Hörers lenken. Vollends mit Logik ist der Johannes-Apokalypse, ich glaube, aufgrund dieser Bilderwelt, dieser Inszenierungsabsicht, dieses eidetischen Anspruches nicht beizukommen. Also es ist nicht logisch, weil in einem zweiten, dritten Siegelzyklus und siebener Zyklus das zerstört wird, was vorher ja schon längst ausgelöscht war. Also da, wenn man zusammenzählt, ergibt das keine rechte Summe in der Johannes-Offenbarung. Da wird die Welt nicht nur einmal, sondern dreimal zerstört. Das ist nicht logisch. Es ist ja irgendwie nicht logisch, dass das Römische Reich Bärentatzen hat. Ja. Also Sie merken, mit Logik allein ist der Bilderwelt der Johannes-Apokalypse da nicht beizukommen. Er sagt nicht abstrakt, meine ich, durch diese Theologie im Modus der visionären Schau, was Erlösung ist. Er argumentiert nicht so sehr, er begründet nicht so sehr, er sagt nicht abstrakt, was Erlösung ist, sondern er will sie erfahrbar machen. Wenn wir die himmlische Gottesstadt am Ende betreten, das Wasser rauschen hören, von den Früchten essen, alles um am Ende quasi diese Sehnsucht zu wecken. Komm, Herr Jesus. In seiner Ars Poetica schreibt Archibald MacLeish einmal über ein Gedicht, über einen poetischen Text: A poem should not mean, but be. Letztlich zielt Johannes Offenbarung schon darauf ab. Sie will nicht nur mit dem Kopf verstanden, begriffen werden, sondern der vorausgesetzte Inszenierungsmodus macht deutlich, du sollst dich in ihr aufhalten, für eine begrenzte Zeit, für den Leseprozess. A poem should not mean, but be. So verspricht sich Johannes einen hohen Wirkungsgrad, so ein Veränderungspotenzial. Zweitens, eine Sehschule und eine zeitliche Arena anders sehen lernen. Johannes deutet die Welt, in der er lebt, den Zustand der Gemeinden, die Lebenswelt seiner Adressaten aus einer konsequent anderen Perspektive. Also wissenssoziologisch von einem anderen Systemzentrum her, vom Himmel her. Er lehrt seine Adressaten damit, die Welt neu sehen. Eine Sehschule, das ist Apokalypse, Entdeckung, Entschleierung, Enthüllung. Er deutet aus seiner religiösen Überzeugung heraus die Welt und die Wirklichkeit. Rom, kein faszinierendes Weltreich, sondern ein blutsaugendes Monstrum. Die Krise der Christen verursacht durch eigentlich einen himmlischen Sieg, also die Bedrängnis der Christen, mit Offenbarung 12 deutet Johannes als das Todeszucken des Drachen. Und da steckt beides drin, die Erklärung theologisch des Zustands, aber auch die Hoffnung, es ist das Todeszucken des Drachen, also nur eine Frage der Zeit, bis die Krise vorüber ist. Sie dauert in der Sprachwelt, in der Zahlensymbolik der Apokalypse nur 3,5 Zeiten. Das ist die Hälfte von 7. 7 ist die Zahl der Fülle. Also richtig Angst müsste man bekommen, wenn die Krise 7 Zeiten dauert. Dann wäre sie perfekt. Dann wäre sie unendlich potenziell. Aber 3,5 Zeiten kannst du durchstehen, kannst du überbrücken. Eine Seeschule und eine zeitliche Arena, um die Welt anders sehen zu lernen. Es gibt diese schöne Erzählung von Chesterton, die kennen Sie alle, diese alten Pater Braun-Romane, in Schwarz-Weiß verfilmt mit Heinz Rühmann, wo Pater Braun einmal mit einem besonders schrecklichen Mord konfrontiert wird und der Kommissar ihn dann quasi die Theodizee-Frage stellt: Warum lässt Ihr Gott das zu? Und Pater Braun antwortet: Wer weiß, wir stehen auf der falschen Seite des Teppichs. Wir sehen die Dinge nur von hinten her, kreuz und quer laufen die Fäden. Johannes nimmt seine Adressaten mit auf die richtige Seite des Teppichs und erklärt ihnen quasi von oben das sinnvolle Geflecht, das sinnvolle Muster der Welt. Von hinten aus gesehen wird die Krise durchschaubar, durchstehbar. Und ein drittes, ein streitbares Ansinnen im Kontrast zur Mehrheitsgesellschaft. Auffallend ist ja schon, wie Johannes die kleinasiatischen Adressaten anredet. Ihr seid ein auserwähltes Volk, Priester, Propheten, Könige für Gott, ihr seid geliebt, ihr seid erlöst, ihr seid edlen Geblüts. Schon erstaunlich, also eine kleine christliche marginalisierte Minderheit in Kleinasien redet Johannes als absolut Adelige an. Ihr seid Bürger des Himmels. Auf Erden leben sie in der Fremde, in der Wüste mit Offenbarung 12. Das ist eigentlich nicht ihre Heimat. Hier stehen sie in Konfrontation, im Konflikt. Und Johannes fordert sie ja darum auch auf, zieht aus dieser Stadt aus. Ein gesellschaftlicher Exodus, eine Selbstverweigerung, eine entschiedene Abgrenzung, die Johannes fordert. Das ist auch im Kontext des Neuen Testaments streitbar, wenn Sie an den ersten Petrusbrief denken, der an die gleichen Adressaten in etwa zur gleichen Zeit gerichtet ist, aber einen ganz anderen gesellschaftlichen Lösungsvorschlag bereithält, führt unter den Heiden ein rechtschaffenes Leben, überzeugt quasi diejenigen, die euch Böses tun, durch ein Übermaß von Liebe. Unser Seher Johannes würde schreien: Raus aus dieser Welt! Die Mauern zur Gesellschaft hoch, eine christliche, theologisch fundierte Kontrastgesellschaft, die ihm vorschwebt. Also eine Selbstverweigerung, nicht teilzunehmen an den kultischen Spielen für den Kaiser, an den Gepflogenheiten, an den vielleicht damit verbundenen gesellschaftlichen Vorteilen zu nutznießen. Es gibt diese schöne Geschichte, mit der ich schließen möchte, wo ein Jude nach dem Aufstand 1956 in Ungarn Unterschlupf bei Freunden in Wien findet. Und er kann nicht, also in Österreich bleiben bei den Freunden, und man überlegt, in welches Land dieser Jude quasi emigrieren könnte. Und man holt einen Globus herbei und geht die Länder der Erde durch, um ein für ihn sicheres Land zu finden. Für manches Land spricht einiges, für andere Länder wieder Gravierendes dagegen. Also während der ganzen Prozedur findet man kein Land, das sicher genug erscheint, um wirklich einen guten Aufenthalt für diesen Juden zu gewährleisten. Und so soll also am Ende der ganzen Prozedur der Jude gesagt haben: Hätten Sie nicht noch einen zweiten Globus? Johannes zeigt diesen zweiten Globus, ein zweites Land quasi. Er sieht die Adressaten als Bürger des Himmels, als Bürger der himmlischen Gottesstadt und zieht daraus aber streitbare, kritische, gesellschaftliche Konsequenzen. Eben, er fordert die Adressaten zu einem gesellschaftlichen Exodus auf. Vielen Dank fürs Erste. Danke.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.